Breitband Topic.
250 Millionen Dollar, so heißt es zumindest, hat der Milliardär und eBay-Gründer Pierre Omida in das Projekt The Intercept gesteckt. Seit Wochen wurde es mit Spannung erwartet. In dieser Woche nun ging's los.
Und auf dieser Plattform wollen drei investigative Reporter um Glenn Greenwald eine neue Art von Journalismus ausprobieren. Greenwald ist bekannt geworden durch die NSA-Enthüllung, die er im vergangenen Jahr vor allem im britischen Guardian veröffentlicht hatte. Der will auf Intercept weiteres Material auswerten, das von Edward Snowden geleakt wurde.
Ja, und offenbar ist den drei Journalisten die Jacke des klassischen Verlagsjournalismus zu eng geworden. Könnte sein, dass sie sich von einer Internetplattform einfach mehr Handlungsfreiheit versprechen. Welche Konsequenzen hat das für die Publizistik? Darüber sprechen wir gleich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Bieber. Zunächst aber stellt uns Philipp Banse The Intercept genauer vor.
Die erste Geschichte von The Intercept enthüllte, dass die Opfer der tödlichen US-Drohnenangriffe oft nicht von Menschen ausgewählt werden, sondern von Algorithmen auf Basis etwa von Mobilfunk-Verbindungsdaten. Eine ungenaue Methode, die viele unschuldige Opfer gefordert habe, schreibt Glenn Greenwald, der von Edward Snowden Millionen von NSA-Dokumenten bekommen hat. Greenwald bildet mit den renommierten Journalisten Jeremy Scahill und Laura Portress das Führungstrio von The Intercept. Die Seite hat erstmal eine begrenzte, aber sehr wichtige Funktion, sagt Greenwald auf Democracy Now. Wir wollten einen Ort haben, wo wir aggressiv über diese NSA-Dokumente berichten können. Es gibt da noch viele, viele, viele Geschichten, über die berichtet werden muss. The Intercept ist erst der Anfang und die NSA-Dokumente nicht das einzige Thema. Es sollen weitere Online-Magazine entstehen, etwa zu Wirtschaftsthemen oder Sport. Greenwald und der eBay-Gründer Pierre Omidyar haben sich zusammengetan, um über alle Gesellschaftsbereiche zu berichten, aufwendig und investigativ. Uns geht es um ein journalistisches Ethos, sagt Greenwald. Das bedeutet, wir wollen nicht, wie AP das etwa getan hat, Informationen zurückhalten und so der US-Regierung helfen, US-Bürger zu überwachen. Wir verstehen uns als Gegner der Regierung, die der Öffentlichkeit sagen, was sie wissen sollte. Wir nehmen die mächtigsten Gruppen aus Politik und Wirtschaft ins Visier mit einem Journalismus, der sie zwingt, sich zu rechtfertigen. Journalism. 500 Millionen Dollar investiert eBay-Gründer Pierre Omidyar in sein Medienunternehmen First Look, das The Intercept herausbringt. Kurz zuvor hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos die Washington Post gekauft und einen Hype um diese neuen Verleger losgetreten. Sind ausgerechnet Internetmilliardäre die Retter des Journalismus? Zumindest haben sie neue Ideen. First Look von eBay-Gründer Pierre Omidyar gibt die journalistischen Produkte wie The Intercept heraus. Diese Magazine müssen aber kein Geld einspielen. Der investigative Online-Journalismus soll durch Beratung und Verkauf von Journalismus-Software finanziert werden, sagt Pierre Omidyar. Wir bauen eine völlig separate Technologiefirma. Das erlaubt uns, mit Ideen zu spielen, neue Plattformen zu entwickeln und Wege zu erkunden, unsere Innovationen in kommerzielle Produkte zu verwandeln. Wie soll sich eine solche Firma mit solchen Ansprüchen finanzieren? Wir werden es herausfinden.
Der Milliardär Pierre Omidyar in einem Beitrag von Philipp Banse. Wie ist dieses Projekt nun einzuschätzen? Journalismus stand zwar schon immer in wirtschaftlichen Zusammenhängen, war also nie ökonomisch ganz unabhängig, bewegte sich aber zumindest in gewachsenen Verlegerstrukturen und hatte auch einen journalistischen Ethos.
Ja, und was wird nun anders? Darüber haben wir mit Christoph Bieber gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Und zunächst haben wir ihn gefragt, was sich verändert, wenn ein Start-up Journalismus macht.
Ja, ich glaube, das fällt uns insofern besonders auf, weil die Verleger, die neuen Verleger, ihre ökonomische Karriere in anderen Zusammenhängen gemacht haben und früher eigentlich die Verlegerkarrieren rein im publizistischen Umfeld stattgefunden haben. Heute sind das ja seltsame Formen des Quereinstiegs, also man verdient Geld mit einem Unternehmen, vorzugsweise mit digitalem Hintergrund. bekommt viel Geld durch einen Börsengang und investiert es dann in andere Bereiche. Und einer dieser Bereiche ist nun offenbar zusehends der Journalismus. Und das fällt in dieser abweichenden Form, denke ich, zunächst mal auf.
Da stellt sich ja, wenn man das hört, sozusagen sofort die Frage, wie muss man das beurteilen? Weil dieses Investieren in Journalismus könnte ja aus zwei Richtungen kommen. Das eine ist so eine Art Mäzenatentum. Also ich habe jetzt viel Geld und tue das mal in einen wohlwollenden Zweck. Und das andere ist, ich habe wirklich wirtschaftliches Interesse dran. Was ist denn sozusagen, wenn man guckt, wie diese Firmen dann ethisch ihre Themen beurteilen, was ist denn da die wahrscheinlichere Herangehensweise?
Das ist von der Ferne erstmal schwer zu beurteilen, zumal es sich ja hier gewissermaßen im doppelten Sinne um ein amerikanisches Phänomen zunächst mal handelt. Also der Journalismus, der sich auf dem Markt behaupten muss, ist in einem liberalen Mediensystem wie in den USA ja zunächst mal nichts Neues. Das passiert dort und ist an der Tagesordnung. Es gibt nur einen sehr kleinen öffentlich gestützten Bereich. Insofern also wirtschaftliches Denken im Journalismus ist nicht so neu. Und in den USA ist auch relativ weit verbreitet diese Form der Philanthropie, dass man sagt, es gibt Geld durch erfolgreiche Unternehmungen und ich reinvestiere das in die Gesellschaft und suche mir da entsprechende Betätigungsfelder über Stiftungen, die dann eben superreichen Personen zugeordnet sind. Und dann sucht man sich eben das Feld, in dem man etwas für die Zivilgesellschaft tun kann. Und insofern ist finde ich es nicht so ungewöhnlich, dass der Blick dann hier in Zeiten wie diesen, wo wir immer mehr über Einschränkungen der Presse- oder Medienfreiheit hören, dass ein Weg ist, der dort gewählt wird. Und insofern finde ich das Verdachtsmoment, da ginge etwas ethisch-moralisch nicht mit rechten Dingen zu, das automatisch meistens ja aus dem alten Europa geäußert wird, vielleicht ein bisschen voreilig geurteilt.
Wir haben es ja bei Intercept mit einem Geschäftsmodell zu tun, das zunächst mal allein auf geleakten Datensätzen beruht. Wie problematisch kann das sein? Wie definiert sich denn hier Verantwortung für diese Informationen?
Naja, die Arbeit mit geleakten Dokumenten findet ja mittlerweile auch nicht mehr im luftleeren Raum statt. Gerade die Problematik der Verantwortung ist ja zum Beispiel im Umfeld der WikiLeaks-Publikationen diskutiert worden, ist natürlich auch im Umgang mit den Snowden-Papieren diskutiert worden. Und insofern weiß man natürlich, welche besondere Situation man erzeugt, wenn man nun ein journalistisches Start-up auf dieser Basis gründet. Und die Macher sagen ja auch, es gibt im Grunde zwei Ziele. Ein kurzfristiges, das eben auf der Bearbeitung der Snowden-Papiere, also Daten, grundiert. Und das soll aber eben ergänzt werden um eine Arbeit, die mittel- und langfristig getaktet ist. Und da geht es eben darum, sich mit weiteren Themen rund um Transparenz, Korruption, Bürgerrechte auseinanderzusetzen. Und das wird dann eben schon nicht mehr nur auf geleakten Dokumenten basieren, sondern vermutlich auf einem investigativen, durchaus aggressiven Journalismus, der sich insbesondere auch gegen staatliche Einschränkungen richtet. Und insofern ist dieses Ausweichen, das Suchen nach Nischen, von wo aus man solche publizistischen Angebote platzieren kann, eben die schlüssige Fortsetzung der Ortssuche von Menschen wie Julian Assange und Edward Snowden.
Wo wir gerade schon dabei sind, von der Verantwortung im Umgang zu sprechen, es gibt ja auch ProPublica, zum Beispiel eine Stiftung, die Journalismus finanziert. Da ist das Motto Journalism in Public Interest, also Journalismus im öffentlichen Interesse. Und da muss man sich genau über Intercept dann auch schon fragen, wer entscheidet denn jetzt, was das öffentliche Interesse ist? Da gibt es ja dann auch wieder irgendwie Chefs oder Geldgeber. Ist das dann eine ökonomische Entscheidung oder vielleicht doch die Quote oder was ganz anderes?
Ja, ich glaube auch die Quote oder Quotendiskussion ist auch eine Perspektive, die stark jetzt aus dem deutschen oder europäischen Raum hereinschwappt. Das gilt gewissermaßen, wie gesagt, im liberalen US-amerikanischen Mediensystem von vornherein als ein Argument, das zu beachten ist. Aber bei den stiftungsgetragenen journalistischen Aktivitäten gibt es natürlich, so wie wir das auch von unseren Fördereinrichtungen her kennen, Auswahlsysteme, die in der Regel auf dem Urteil einiger Sachverständiger basieren, die eben sagen, das sind förderwürdige Projekte, weil sie sich vermutlich sowohl inhaltlich in einem Bereich bewegen, der vom klassischen Journalismus eben nicht mehr oder nur noch unzureichend abgedeckt wird und die eben vielleicht auch technologisch medial neue Wege gehen, um eben so neue Themen und neue journalistische Formate zu erschließen. Und diese Prüfung, ob sowas denn im Public Interest sei, obliegt dann eben gerade bei den Stiftungen natürlich auch immer der Koppelung an die jeweiligen Stiftungszwecke.
Jetzt ist ja das mit dem investigativen Journalismus so, dass er man nicht nur den klassischen Medieninstitutionen unterliegt. Das haben wir jetzt gerade sozusagen schon rausgearbeitet. Das ist im amerikanischen Raum eh schon länger so. Theoretisch ist es ja mit dem Erstarken des Netzes aber so, dass es eigentlich viel mehr sein könnte. Also auch private Menschen, Unternehmer oder NGOs könnten das machen, aber davon gibt es recht wenig. Also Netzpolitik wäre so ein Beispiel in Deutschland oder Foodwatch. Warum ist das so, dass diese Initiativen tatsächlich eher im Kleinen bleiben und dann doch wieder der große Journalismus den Geldgebern, den großen Geldmengen zufällt?
Ich glaube, auch das sind Lehren aus den Erfahrungen mit WikiLeaks, die ja durchaus versucht haben, als selbstständige Plattform zu agieren und auch das Material in einer anderen Weise journalistisch zu präsentieren. Zunächst einmal eben als Rohmaterial, an dem man sich bedienen sollte. Das hat aber nicht funktioniert und man hat eben dann versucht, Anschluss zu finden an die vorhandenen Kreisläufe der medialen Öffentlichkeiten und hat dann eben im Trial-and-Error-Prinzip festgestellt, das geht eben doch am besten, wenn man kooperiert mit klassischen journalistischen Akteuren. Und das, was wir bei WikiLeaks gesehen haben, waren dann also die Versuche, Kooperationen herzustellen, um bestimmte Geschichten erzählen zu können, ganz klassisch mit journalistischen Mitteln. Und dafür braucht es eben die entsprechenden Sachverständigen. Und das, was wir nun sehen, sowohl bei der Publikation der Snowden-Daten bisher und eben dann der Folge von Intercept, ist eben ein Versuch, so etwas wie einen neuen Fourth Estate, wie die Amerikaner sagen, zu etablieren, der eben sehr viel stärker auf die mediale Präsentation in Netzwerken setzt.
Die Betreiber von Intercept erklären es als einen wichtigen Wert des Journalismus, Regierungen und öffentliche Stellen zu Transparenz und damit zu Verantwortung zu zwingen. Zieht damit eigentlich eine Art Silicon Valley-Denken in den Journalismus ein, nach dem Motto, wir schaffen eine Anwendung und lösen damit gesellschaftliche Probleme, anstatt vielleicht eher noch an die Strukturen zu gehen?
Oh, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, man findet ja im klassischen investigativen Journalismus eigentlich immer wieder diesen Ansatz, sich auch als Korrektiv, als Kontrollfigur in dem System der Öffentlichkeit gerade gegenüber politischen Akteuren zu positionieren. Ich meine, die New York Times schreibt immer noch auf die Seite All the News That Fit to Print und meint eben tatsächlich eben auch das massive oder das größtmögliche Ausnutzen der Pressefreiheit. Und das ist auch im Zweifel dann darin gelegen, den politischen Akteuren die Stirn zu bieten. Und an diese Tradition knüpft eben auch so ein Akteur wie Intercept an. Und das, finde ich, ist jetzt noch nicht so sehr die Variante Silicon Valley, die hier deutlich wird.
Offenbar war es aber, was ich ganz interessant finde, diesen Initiatoren von Intercept waren die klassischen Medien zu eng. Ne? Sonst würden sie ja jetzt nicht sagen, wir schaffen was Eigenes.
Naja, die klassischen Medien waren zu eng und sie waren auch zu sehr im Visier staatlicher Akteure. Ich meine, auch das haben wir bei WikiLeaks gesehen, dass es im Grunde Publikationsverbote gab oder die zerstörten Festplatten beim Guardian. Ist der Hinweis eben darauf, dass die klassischen medialen Akteure da unter Beobachtung stehen und eben gerade kein freies Publizieren mehr ermöglichen. Insofern ist das eine Ausweichbewegung.
Aber das kann denen natürlich auch passieren, dass sie ins Visier der staatlichen Stellen kommen.
Das kann ihnen passieren, aber man muss eben an dieser Stelle dann annehmen, dass sie von einer größeren Flexibilität ausgehen, als dass die doch eben eher grobschlächtigen und vielleicht auch etwas schwerfälligen journalistischen Akteure alter Prägung sind.
Ein anderes Problem, das sich daraus ergeben könnte, ist möglicherweise, wenn sich Journalisten, ich sage es jetzt mal bewusst übertrieben, als so eine Art bezahlte Aktivisten gegen die Regierung sehen, die möglichst viel Stimmung machen wollen. Dass es dann das Problem gibt, dass möglicherweise ein Missstand immer aufgezeigt werden muss, um im Geschäft zu bleiben. Ist das dann nicht so eine Art der Eigendynamik, wo man dann zwei Kräfte gegeneinander hat, die zwar so wirken, als würden sie kämpfen oder aufdecken, aber eigentlich ist dann, wird das auch das zu einem eingespielten Spiel?
Naja, Ziel dieser stiftungsgetragenen journalistischen Aktivitäten ist ja eigentlich immer einen ausreichend großen Raum zwischen dem Geldgeber und dem ausführenden Journalisten zu legen und dann eben nicht solche Abhängigkeitsbeziehungen entstehen zu lassen. Inwiefern das nun tatsächlich in diesem Fall Intercept gelingt oder man da tatsächlich dann auch so etwas wie die Handschrift eines Geldgebers erkennt in der Themenwahl oder eben im Zeitpunkt der Veröffentlichung, im Selektieren von bestimmten Themen. Das wird sich erst noch zeigen, aber diese Konstrukte schreiben sich erst einmal auf die Fahne, einen unabhängigen Journalismus zu ermöglichen. Und da sollte man zunächst mal doch ihnen auch die Chance geben, den Beweis dazu zu erbringen.
Wäre es denkbar, dass man sagt, hier in Deutschland, wenn man so etwas versuchen würde, so etwas Ähnliches, dass das in der Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Anstalten liegen würde, dass sie das entweder unabhängig finanzieren oder möglicherweise sogar betreuen oder schaffen?
Ich denke, für Deutschland gibt es zwei grundsätzliche Übertragungsmöglichkeiten. Die erste ist in der Tat der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da sehen wir ja auch schon, dass es erste Bestrebungen gibt, hier tätig zu werden in der Recherche-Allianz, die gebildet wurde zwischen dem NDR, dem WDR und der Süddeutschen Zeitung. Was insofern auch interessant ist, da hier die eigentlich ja an unterschiedlichen Fronten kämpfenden Akteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eben einer Zeitung, eines Verlages, kooperieren. Das scheint mir auch eine solche erste Reaktion zu sein, die sich eben natürlich auch ganz massiv jetzt in Richtung der Erfahrung mit der Bearbeitung digitalen Datenmaterials auseinandersetzt. Und der zweite Weg wäre tatsächlich so etwas wie ein Stiftungsjournalismus in Deutschland, der aber weniger von privaten Spendern getragen wird, sondern schon von vorhandenen Stiftungen, die aber bisher nicht so sehr diesen Bereich des Journalismus adressieren. Denkbar wäre auch, wenn die Stiftungszwecke eine entsprechende Nische zulassen würden, dass aus dieser Richtung, also Stiftungen, die sich zivilgesellschaftlich bemerkbar machen wollen, dann in Richtung solcher Förderprojekte bewegen, dann könnte das auch für Deutschland eine interessante neue Entwicklung sein.
Sagt Christoph Bieber, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Und wir haben es gerade schon gehört, The Intercept ist zwar in den USA, aber auch in Deutschland passiert schon was in Sachen Investigativjournalismus.
Genau, es wurde erwähnt, wir haben jetzt hier einen Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und die Idee dahinter erklärt uns nochmal genauer der Intendant des NDR und ARD-Vorsitzende Lutz Marmor. Er sagt, es gehe dabei vor allem darum,
ich sag's mal ein bisschen salopp, auch Mächtigen auf die Finger zu schauen mit gutem Journalismus. Und das jetzt gemeinsam mit anderen Partnern zu machen, ist auch Verpflichtung für uns. Wir haben ja immer gesagt, es wäre gut, wenn sich Qualitätspresse und öffentlich-rechtlicher Rundfunk gegenseitig stützen. Wir sind meines Erachtens aufeinander angewiesen.
So zumindest das hehre Ziel. Aber es stellt sich natürlich auch hier die Frage, was der investigative Journalismus überhaupt erreichen kann.
Was bedeutet eigentlich ein investigativer Journalismus? Dass Dinge offengelegt werden, die möglicherweise zu einer gesellschaftlichen Diskussion führen und vielleicht auch am Ende zu einer Änderung oder auch nicht, weil man dann im Lichte betrachtet, dann trotzdem entscheidet, so soll es sein.
Lutz Marmor über den Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. NDR und Süddeutsche Zeitung hatten ja bereits die Offshore-Leaks bearbeitet, mit sozusagen entschlüsselt im vergangenen Jahr und sind dafür auch ausgezeichnet worden, erst vor kurzem hier in Berlin.